Halt. Ich war eine Brücke. Über einem Abgrund lag ich. Diesseits waren die Fußspitzen, jenseits die Hände eingebohrt. In bröckelndem Lehm hatte ich mich festgebissen. Die Schöße meines Rockes wehten zu meinen Seiten. In der Tiefe lärmte der eisige Forellenbach. Kein Tourist verirrte sich zu dieser unwegsamen Höhe. Die Brücke war in den Karten noch nicht eingezeichnet. So lag ich und wartete. Ich musste warten. Ohne abzustürzen, kann keine einmal errichtete Brücke aufhören, Brücke zu sein. Einmal gegen Abend war es der erste, war es der tausendste. Ich weiß nicht. Meine Gedanken gingen immer in einem Wirrwarr und immer in der Runde. Gegen Abend im Sommer, dunkler rauschte der Bach, hörte ich einen Mannesschritt. Zu mir. Zu mir. Strecke dich, Brücke. Setze dich in Stand, geländerloser Balken. Halte den dir Anvertrauten. Die Unsicherheiten seines Schrittes gleiche unmerklich aus. Schwankt er aber, dann gib dich zu erkennen. Und wie ein Berggott schleudere ihn ans Land. Er kam. Mit der Eisenspitze seines Stockes beklopfte er mich. Dann hob er mit ihr meine Rockschöße und ordnete sie auf mir. In mein buschiges Haar fuhr er mit der Spitze und ließ sie, wahrscheinlich weit umherblickend, lange darin liegen. Dann aber, gerade träumte ich ihm nach, über Berg und Tal, sprang er mit beiden Füßen mir mitten auf den Leib. Ich erschauerte in wildem Schmerz, gänzlich unwissend. Wer war es? Ein Kind? Ein Turner? Ein Waghalsiger? Ein Selbstmörder? Ein Versucher? Ein Vernichter? Und ich drehte mich um, ihn zu sehen. Brücke dreht sich um. Ich war noch nicht umgedreht. Da stürzte ich schon. Ich stürzte und schon war ich zerrissen und aufgespießt von den zugespitzten Kieseln, die mich so friedlich immer angestarrt hatten aus dem rasenden Wasser.
Ein alltäglicher Vorfall. 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 Sein Ertragen. Vorfall. Eine alltägliche Verwirrung.
Vorfall. 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 Vorfall.
Thank you.
sein Ertragen eine alltägliche Verwirrung. Sein Ertragen eine alltägliche Verwirrung. Sein Ertragen eine alltägliche Verwirrung. Sein Ertragen eine alltägliche Verwirrung.
Verwirrung, 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 Verwirrung.
Sein Ertragen eine alltägliche Verwirrung.
Verwirrung, 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 Verwirrung.
A hat mit B aus H ein wichtiges Geschäft abzuschließen.
B aus H in ein wichtiges Geschäft.
Er geht zur Vorbesprechung nach H.
Er geht zur Vorbesprechung nach H.
Legt den Hin- und Herweg in je 10 Minuten zurück und rühmt sich zu Hause dieser besonderen Schnelligkeit. Am nächsten Tag geht er wieder nach H. Diesmal zum endgültigen Geschäftsabschluss. Da dieser voraussichtlich mehrere Stunden erfordern wird, geht A sehr früh morgens fort. Obwohl aber alle Nebenumstände, wenigstens nach A's Meinung, völlig die gleichen sind wie am Vortag, braucht er diesmal zum Weg nach H 10 Stunden.
Zum Weg nach H 10 Stunden.
Als er dort ermüdet abends ankommt, sagt man ihm, dass B ärgerlich wegen A's Ausbleiben vor einer halben Stunde zu A in sein Dorf gegangen sei und sie sich eigentlich unterwegs hätten treffen müssen. Man rät A zu warten. A aber, in Angst wegen des Geschäftes, macht sich sofort auf und eilt nach Hause. Diesmal legt er den Weg, ohne besonders darauf zu achten, gerade zu einem Augenblick zurück. Zu Hause erfährt er das B.
Ein alltäglicher Vorfall. Sein Ertragen eine alltägliche Verwirrung. A hat mit B aus H ein wichtiges Geschäft abzuschließen. Er geht zur Vorbesprechung nach H, legt den Hin- und Herweg in je 10 Minuten zurück und rühmt sich zu Hause dieser besonderen Schnelligkeit. Am nächsten Tag geht er wieder nach H. Diesmal zum endgültigen Geschäftsabschluss. Da dieser voraussichtlich mehrere Stunden erfordern wird, geht A sehr früh morgens fort. Obwohl aber alle Nebenumstände, wenigstens nach A's Meinung, völlig die gleichen sind wie am Vortag, braucht er diesmal zum Weg nach H 10 Stunden. Als er dort ermüdet abends ankommt, sagt man ihm, dass B, ärgerlich wegen A's Ausbleiben, vor einer halben Stunde zu A in sein Dorf gegangen sei und sie sich eigentlich unterwegs hätten treffen müssen. Man rät A zu warten. A aber, in Angst wegen des Geschäftes, macht sich sofort auf und eilt nach Hause. Diesmal legt er den Weg, ohne besonders darauf zu achten, geradezu in einem Augenblick zurück. Zu Hause erfährt er, B sei doch schon gleich früh gekommen. Gleich nach dem Weggang A's. Ja, er habe A im Haustor getroffen, ihn an das Geschäft erinnert. Aber A habe gesagt, er hätte jetzt keine Zeit, er müsse jetzt eilig fort. Trotz diesem unverständlichen Verhalten A's sei aber B doch hier geblieben, um auf A zu warten,
Er habe zwar schon oft gefragt, ob A nicht schon wieder zurück sei, befinde sich aber noch oben in A's Zimmer. Glücklich darüber, B jetzt noch zu sprechen und ihm alles erklären zu können, läuft A die Treppe hinauf. Schon ist er fast oben. Da stolpert er, erleidet eine Sehnenzerrung und fast ohnmächtig vor Schmerz, unfähig sogar zu schreien, nur winselnd, im Dunkeln hört er, wie B, undeutlich, ob in großer Ferne oder knapp neben ihm, wütend die Treppe hinunterstampft und endgültig verschwindet. Wenn irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreiterin in der Manege auf schwankendem Pferd vor einem unermüdlichen Publikum vom peitschenschwingenden, erbarmungslosen Chef monatelang ohne Unterbrechung im Kreise rundum getrieben würde, auf dem Pferde schwirrend, Küsse werfend, in der Taille sich wiegend, und wenn dieses Spiel unter dem nicht aussetzenden Brausen des Orchesters und der Ventilatoren in die immerfort weiter sich öffnende graue Zukunft sich fortsetzte, begleitet vom vergehenden und neu anschwellenden Beifallsklatschen der Hände, die eigentlich Dampfhämmer sind. Vielleicht eilte dann ein junger Galeriebesucher die lange Treppe durch alle Ränge hinab, stürzte in die Manege, riefe das »Halt« durch die Fanfaren des immer sich anpassenden Orchesters. Da es aber nicht so ist, eine schöne Dame, weiß und rot, hereinfliegt zwischen den Vorhängen, welche die stolzen Livrierten vor ihr öffnen, der Direktor hingebungsvoll ihre Augen suchend, in Tierhaltung ihr entgegenatmet, vorsorglich sie auf den Apfelschimmel hebt, als wäre sie seine über alles geliebte Enkelin, die sich auf gefährliche Fahrt begibt, sich nicht entschließen kann, das Peitschenzeichen zu geben, schließlich in Selbstüberwindung es knallend gibt, neben dem Pferde mit offenem Munde einherläuft, die Sprünge der Reiterin scharfen Blickes verfolgt, ihre Kunstfertigkeit kaum begreifen kann, mit englischen Ausrufen zu warnen versucht, die reifenhaltenden Reitknechte wütend zu peinlichster Achtsamkeit ermahnt, vor dem großen Salto Mortale das Orchester mit aufgehobenen Händen beschwört, es möge schweigen, schließlich die Kleine vom zitternden Pferde hebt, auf beide Backen küsst und keine Huldigung des Publikums für genügend erachtet, während sie selbst, von ihm gestützt, hoch auf den Fußspitzen, vom Staub umweht, mit ausgebreiteten Armen, zurückgelehntem Köpfchen, ihr Glück mit dem ganzen Zirkus teilen will. Da dies so ist, legt der Galeriebesucher das Gesicht auf die Brüstung und im Schlussmarsch, wie in einem schweren Traum versinkend, weint er, ohne es zu wissen.
Thank you. Es war ein Geier. Der hackte in meine Füße. Stiefel und Strümpfe hatte er schon aufgerissen. Nun hackte er schon die Füße selbst. Es kam ein Herr vorüber, der fragte, warum ich den Geier dulde. Ich bin ja wehrlos, sagte ich. Er kam und fing zu hacken an. Da wollte ich ihn natürlich wegtreiben. Aber ein solches Tier hat große Kräfte. Auch wollte er mir schon ins Gesicht springen. Da opferte ich lieber die Füße. Dass sie sich so quälen lassen, sagte der Herr. Ein Schuss und der Geier ist erledigt. Ist das so? Fragte ich. Und wollen Sie das besorgen? Gern, sagte der Herr. Ich muss nur nach Hause gehen und mein Gewehr holen. Können Sie noch eine halbe Stunde warten? Das weiß ich nicht, sagte ich und stand eine Weile starr vor Schmerz. Der Geier hatte während des Gespräches ruhig zugeschaut und die Blicke zwischen mir und dem Herrn wandern lassen. Jetzt sah ich, dass er alles verstanden hatte. Weit beugte er sich zurück, um genug Schwung zu bekommen, und stieß dann wie ein Speerwerfer seinen Schnabel durch meinen Mund tief in mich. Zurückfallend fühlte ich mich befreit, wie er in meinem alle Tiefen füllenden, alle Ufer überfließenden Blut unrettbar ertrank.
Yeah. Wir lagerten in der Oase. Die Gefährten schliefen. Ein Araber, hoch und weiß, kam an mir vorüber. Er hatte die Kamele versorgt und ging zum Schlafplatz. Ich warf mich rücklings ins Gras. Ich wollte schlafen. Ich konnte nicht. Das Klagegeheul eines Schakals in der Ferne. Ich saß wieder aufrecht. Und was so weit gewesen war, war plötzlich nah. Ein Gewimmel von Schakalen um mich her. In mattem Gold erglänzende, verlöschende Augen. Schlanke Leiber, wie unter einer Peitsche gesetzmäßig und flink bewegt. Einer kam von rückwärts. Drängte sich unter meinem Arm durch eng an mich, als brauche er meine Wärme, trat dann vor mich und sprach fast Aug in Aug mit mir.
Ich bin der älteste Schakal, weit und breit. Ich bin glücklich, dich noch hier begrüßen zu können. Ich hatte schon die Hoffnung fast aufgegeben, denn wir warten unendlich lange auf dich. Meine Mutter hat gewartet und ihre Mutter. Und weiter alle ihre Mütter bis hinauf zur Mutter aller Schakale. Glaube es.
Es wundert mich, sagte ich und vergaß den Holzstoß anzuzünden, der bereit lag, um mit seinem Rauch die Schakale abzuhalten. Das wundert mich sehr zu hören. Nur zufällig komme ich aus dem hohen Norden und bin auf einer kurzen Reise begriffen. Was wollt ihr denn, Schakale? Und wie ermutigt, durch diesen vielleicht allzu freundlichen Zuspruch zogen sie ihren Kreis enger um mich. Alle atmeten kurz und fauchend.
Wir wissen,
begann der Älteste,
wir wissen, dass du vom hohen Norden kommst. Darauf eben baut sich unsere Hoffnung. Dort ist der Verstand, der hier unter den Arabern nicht zu finden ist. Aus diesem kalten Hochmut, weißt du, ist kein Funkenverstand zu schlagen. Sie töten Tiere, um sie zu fressen, und Aas missachten sie.
Rede nicht so laut, sagte ich. Es schlafen Araber in der Nähe.
Du bist wirklich ein Fremder, sagte der Schakal. Sonst wüsstest du, dass noch niemals in der Weltgeschichte ein Schakal einen Araber gefürchtet hat. Fürchten sollten wir sie? Ist es nicht Unglück genug, dass wir unter solches Volk verstoßen sind?
Mag sein, sagte ich. Ich maße mir kein Urteil an in Dingen, die mir so fern liegen. Es scheint ein sehr alter Streit, liegt also wohl im Blut. Wird vielleicht erst mit dem Blute enden.
Du bist sehr klug,
sagte der alte Schakal und alle atmeten noch schneller, mit gehetzten Lungen, trotzdem sie doch stille standen. Ein bitterer, zeitweilig nur mit zusammengeklemmten Zähnen erträglicher Geruch entströmte den offenen Mäulern.
Du bist sehr klug. Das, was du sagst, entspricht unserer alten Lehre. Wir nehmen ihnen also ihr Blut und der Streit ist zu Ende.
Oh, sagte ich wilder, als ich wollte. Sie werden sich wehren. Sie werden mit ihren Flinten euch rudelweise niederschießen.
Du missverstehst uns. Nach Menschenart, die sich also auch im hohen Norden nicht verliert. Wir werden sie doch nicht töten. So viel Wasser hätte der Nil nicht, um uns reinzuwaschen. Wir laufen doch schon vor dem bloßen Anblick ihres lebenden Leibes weg. In reinere Luft, in die Wüste, die deshalb unsere Heimat ist.
Und alle Schakale ringsum, zu denen inzwischen noch viele von fern her gekommen waren, senkten die Köpfe zwischen die Vorderbeine und putzten sie mit den Pfoten. Es war, als wollten sie einen Widerwillen verbergen, der so schrecklich war, dass ich am liebsten mit einem hohen Sprung aus ihrem Kreis entflohen wäre. Was beabsichtigt ihr also zu tun, fragte ich und wollte aufstehen. Aber ich konnte nicht. Zwei junge Tiere hatten sich mir hinten in Rock und Hemd festgebissen. Ich musste sitzen bleiben.
Sie halten deine Schleppe,
sagte der alte Schakal erklärend und ernsthaft.
Eine Ehrenbezeigung.
Sie sollen mich loslassen, rief ich. Bald zum Alten, bald zu den Jungen gewendet.
Sie werden es natürlich, sagte der Alte, wenn du es verlangst. Es dauert aber ein Weilchen, denn sie haben nach der Sitte tief sich eingebissen und müssen erst langsam die Gebisse voneinander lösen. Inzwischen höre unsere Bitte.
Euer Verhalten hat mich dafür nicht sehr empfänglich gemacht, sagte ich.
Lass uns unser Ungeschick nicht entgelten,
sagte er und nahm jetzt zum ersten Mal den Klageton seiner natürlichen Stimme zu Hilfe.
Wir sind arme Tiere. Wir haben nur das Gebiss. Für alles, Was wir tun wollen, das Gute und das Schlechte, bleibt uns einzig das Gebiss.
Was willst du also?
Herr,
rief er, und alle Schakale heulten auf. In fernster Ferne schien es mir eine Melodie zu sein.
Herr, du sollst den Streit beenden, der die Welt entzweit. So wie du bist, haben unsere Alten den beschrieben, der es tun wird. Frieden müssen wir haben von den Arabern. Atembare Luft, gereinigt von ihnen den Ausblick rund am Horizont. Kein Klagegeschrei eines Hammels, den der Araber absticht. Ruhig soll alles Getier krepieren. Ungestört soll es von uns leer getrunken und bis auf die Knochen gereinigt werden. Reinheit, nichts als Reinheit wollen wir.
Und nun weinten, schluchzten alle.
Wie erträgst du es nur in dieser Welt, du edles Herz und süßes Eingeweide? Schmutz ist ihr Weiß, Schmutz ist ihr Schwarz, ein Grauen ist ihr Bart. Speien muss man beim Anblick ihrer Augenwinkel. Und heben sie den Arm, tut sich in der Achselhöhle die Hölle auf. Darum, o Herr, darum, o teurer Herr, mit Hilfe deiner alles vermögenden Hände, mit Hilfe deiner alles vermögenden Hände, schneide ihnen mit dieser Schere die Hälse durch.
Und einem Ruck seines Kopfes folgend, kam ein Schakal herbei, der an einem Eckzahn eine kleine, mit altem Rost bedeckte Nähschere trug.
Also endlich die Schere und damit Schluss!
Der Araberführer unserer Karawane, der sich gegen den Wind an uns herangeschlichen hatte und nun seine riesige Peitsche schwang. Alles verlief sich eiligst, aber in einiger Entfernung blieben sie doch eng zusammengekauert, die vielen Tiere so eng und starr, dass es aussah wie eine schmale Hürde, von Irrlichtern umflogen.
So hast du, Herr, auch dieses Schauspiel gesehen und gehört,
sagte der Araber und lachte so fröhlich, als es die Zurückhaltung seines Stammes erlaubte. Du weißt also, was die Tiere wollen, fragte ich.
Natürlich, Herr, sagte er. Das ist doch allbekannt. Solange es Araber gibt, wandert diese Schere durch die Wüste und wird mit uns wandern bis ans Ende der Tage. Jedem Europäer wird sie angeboten zu dem großen Werk. Jeder Europäer ist derjenige, welcher ihnen berufen scheint. Eine unsinnige Hoffnung haben diese Tiere. Narren, wahre Narren sind sie. Wir lieben sie deshalb. Es sind unsere Hunde, schöner als die eurigen. Sieh nur, ein Kamel ist in der Nacht verendet. Ich habe es herschaffen lassen. Vier Träger kamen und warfen den schweren Kadaver vor uns hin. Kaum lag er da, erhoben die Schakale ihre Stimmen. Wie von Stricken, unwiderstehlich jeder einzelne gezogen, kamen sie, stockend, mit dem Leib den Boden streifend. Sie hatten die Araber vergessen. Den Hass vergessen. Die alles auslöschende Gegenwart des stark ausdunstenden Leichnams bezauberte sie. Schon hing einer am Hals und fand mit dem ersten Biss die Schlagader. Wie eine kleine, rasende Pumpe, die ebenso unbedingt wie aussichtslos einen übermächtigen Brand löschen will, zerrte und zuckte jede Muskel seines Körpers an ihrem Platz. Und schon lagen in gleicher Arbeit alle auf dem Leichnam hoch zu Berg. Da strich der Führer kräftig mit der scharfen Peitsche kreuz und quer über sie. Sie hoben die Köpfe. Halb in Rausch und Ohnmacht sahen die Araber vor sich stehen, bekamen jetzt die Peitsche mit den Schnauzen zu fühlen, zogen sich im Sprung zurück und liefen eine Strecke rückwärts. Aber das Blut des Kamels lag schon in Lachen da, rauchte empor. Der Körper war an mehreren Stellen weit aufgerissen. Sie konnten nicht widerstehen. Wieder waren sie da. Wieder hob der Führer die Peitsche. Ich fasste seinen Arm. Du hast recht, Herr. Wir lassen sie bei ihrem Beruf. Auch ist es Zeit aufzubrechen. Gesehen hast du sie.
Wunderbare Tiere. Nicht wahr? Und wie sie uns hassen.
Thank you. Es ist erwiesen, dass der Mord auf folgende Weise erfolgte. Schmar, der Mörder, stellte sich gegen 9 Uhr abends in der mondklaren Nacht an jener Straßenecke auf, wo Wese, das Opfer, aus der Gasse, in welcher sein Büro lag, in jene Gasse einbiegen musste, in der er wohnte. Kalte, jeden durchschauernde Nachtluft. Aber Schmar hatte nur ein dünnes blaues Kleid.
Es ist erwiesen, dass der Mord auf folgende Weise erfolgte. Schmar, der Mörder, stellte sich gegen 9 Uhr abends in der mondklaren Nacht an jener Straßenecke auf, wo Wese, das Opfer, aus der Gasse, in welcher sein Büro lag, in jene Gasse einbiegen musste, in der er wohnte. Kalte, jeden durchschauernde Nachtluft. Aber Schmar hatte nur ein dünnes blaues Kleid angezogen. Das Röckchen war überdies aufgeknöpft. Er fühlte keine Kälte. Auch war er immerfort in Bewegung. Seine Mordwaffe, halb Bajonett, halb Küchenmesser, hielt er ganz bloßgelegt, immer fest im Griff. Betrachtete das Messer gegen das Mondlicht. Die Schneide blitzte auf. Nicht genug für Schmar. Er hieb mit ihr gegen die Backsteine des Pflasters, das es Funken gab. Bereute es vielleicht. Und um den Schaden gut zu machen, strich er mit ihr violinbogenartig über seine Stiefelsohle, während er auf einem Bein stehend, vorgebeugt, gleichzeitig dem Klang des Messers an seinem Stiefel, gleichzeitig in die schicksalsvolle Seitengasse lauschte. Warum duldete das alles der private Palast, der in der Nähe aus seinem Fenster im zweiten Stockwerk alles beobachtete? Krönte die Menschennatur mit hochgeschlagenem Kragen den Schlafrock um den weiten Leib gegürtet, kopfschüttelnd? Richtete er hinab. Und 5 häuser weiter ihm schräg gegenüber sah Frau Wese den Fuchspelz über ihrem nach ihrem Mann aus, der alte ungewöhnlich langgezögerte.
Endlich erhöhen. Die Türglocke vor Weses Büro zu laut für eine Türglocke über die Stadt hin
zum Himmel auf. Und Wese, der fleißige Nachtarbeiter, tritt dort
in dieser Gasse noch unsichtbar, nur durch das Burgenzeichen handelkündig. Aus dem Haus.
Gleich zählt das Pflaster seine ruhigen Schritte. Ballast beugt sich weit hervor.
Er darf nichts versäumen.
Frau Wese schließt beruhigt durch die Birke, klirrend ihr Fenster. Schmar habe kniet nieder, da er augenblicklich keine anderen Blößen hat, drückt der nur Gesicht und Hände gegen die Steine, wo alles friert, glüht Schmar. Gerade an der Grenze, welche die Gasse entscheidet, bleibt Wese stehen. Nur mit dem Stock stützt er sich in die jenseitige Gasse. Eine Laune. Der Nachthimmel hat ihn angelockt.
das Luen gelblaue und das Goldene. Und wessen rückt er es an? Und wissen streicht er das Haar und der dem gelüpften Hut. Nichts rückt doch oben zusammen, um ihm die allernächste Zukunft anzuzeigen. Alles bleibt an seinem unsinnigen und erforschlichen Platz. An und für sich sehr vernünftig, das Wesen weitergeht. Aber er geht ins Messer des Schmar.
Wiese!
Schreit Schmar auf den Fußspitzen stehen, den Arm aufgereckt, das Messer scharf gesehen.
Wiese! Vergebens wartet Julia!
Und rechts in den Hals, und links in den Hals, und drittens tief in den Bauch sticht Schmar. Wasserratten aufgeschlitzt geben einen ähnlichen Laut von sich wie Wesel.
Getan,
sagt Schmar und wirft das Messer den überflüssigen, blutigen Ballast gegen die nächste Herbstfront.
Seligkeit des Mordes, Erleichterung, Beflügelung durch das Fließen des fremden Blutes. Wese, alter Nachtschatten, Freund, Bierbankgenosse, versickerst im dunklen Straßengrund. Warum bist du nicht einfach eine mit Blut gefüllte Blase, dass ich mich auf dich setzte und du verschwendest ganz und gar? Nicht alles wird erfüllt, nicht alle Blütenträume reiften. Dein schwerer Rest liegt hier schon unzugänglich jedem Tritt. Ah, was soll die stumme Frage, die du damit stellst?
Ballas, alles Gift durcheinander würgen in seinem Leib steht in seiner zweiflügelig aufsprüngenden Haustür. Ballas und Schmar prüfen einander. Ballas befriedigt, Schmar kommt zu keinem Ende. Frau Fese mit einer Volksmenge zu ihren beiden Seiten heilt mit verschreckend ganz gealtertem Gesicht herbei. Der Pelz öffnet sich, sie stürzt über Fese, der nach dem begleitete Körper gehört ihm, der über dem Ehepaar sich wie der Rasen eines Grabes schließende Pelz gehört der Menge. Schmal mit Mühe die letzte Übelkeit verbeißen, den Mund an die Schulter des Schutzmannes gedrückt, der leichtfüßig ihn davon führt. Thank you.
an meinem Zimmer im Hauptquartier des Lärms der ganzen Wohnung. Alle Türen höre ich schlagen. Durch ihren Lärm bleiben mir nur die Schritte der zwischen ihnen Laufenden erspart. Noch das Zuklappen der Herdtüre in der Küche höre ich. Der Vater durchbricht die Türen meines Zimmers und zieht im nachschleppenden Schlafrock durch. Aus dem Ofen im Nebenzimmer wird die Asche gekratzt. Walli fragt durch das Vorzimmer Wort für Wort rufen, ob des Vaters Hut schon geputzt ist. Ein Zischen, das mir befreundet vorkommen soll, erhebt noch das Geschrei einer antwortenden Stimme. Die Wohnungstüre wird aufgeklinkt und Lärm wie aus Kettenhahnschmalz öffnet sich dann weiterhin mit dem Singen einer Frauenstimme und schließt sich endlich mit einem dumpfen, männlichen Ruck, der sich am rücksichtslosesten vorkommt.
Kanarienvögel angeführt. Schon früher dachte ich daran. Bei den Kanarienvögeln fällt es mir von Neuem ein, ob ich nicht die Türe bis zu einer kleinen Spalte öffnen, schlangengleich ins Nebenzimmer kriechen und so auf dem Boden meine Schwestern und ihr Fräulein um Ruhe bitten sollte. Ruhe. 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 Ruhe bitten sollte.
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen Niedergleiten bereit kaum noch erhalten konnte. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor Augen. Was ist mit mir geschehen? Dachte er. Es war kein Traum. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas abgelegenes Zimmer.